Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn denn der Vater, auch niemand kennt den Vater denn der Sohn und wem der Sohn es offenbaren wird. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27. Auf den ersten Blick klingt das wie ein Doppelbund der gegenseitigen Erkenntnis. Vater und Sohn wissen einander so innig, dass niemand sonst diese innige Kenntnis besitzt. Traditionelle Theologie hat genau hier ein starkes Argument für die Gleichheit und Ungeteiltheit des göttlichen Wesens gesehen. Das Innenverhältnis der Dreifaltigkeit als gemeinsames ewiges Wissen. Stell dir nun einen Gelehrten vor, der in einer anderen Richtung fragt. Was, wenn diese Verse nicht primär die Gleichheit bezeugen, sondern die Art und Quelle der Kenntnis? Fausto Socini, Theologe der polnischen Brüderbewegung, prägend für das, was wir als Socinianismus bezeichnen, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 als Hinweis darauf, dass die Erkenntnis des Sohnes von der des Vaters abhängt. Für ihn bedeutete die Aussage nicht, dass Christus innerlich und wesensgleich mit dem Vater ist, sondern dass die Kenntnis, die der Sohn vom Vater hat, nicht autonom, sondern vermittelt ist und dass die Offenbarung des Vaters über den Sohn läuft. Diese Lektüre knüpft an Socinis Grundprinzip. Schrift allein, vernünftige Plausibilität und ein klares, sachliches Lesen des Textes. Schon die Tatsache, dass der Evangelist diese Worte Jesus in den Mund legt, unmittelbar nach einer Passage, in der Jesus das Vaterhandeln lobt und über das Urteil der Menschen spricht, macht die Frage drängend. Bezieht sich das Kennen auf ontologische Identität, auf funktionale Nähe oder auf Offenbarungskompetenz? Die Antwort, die traditionelle Dogmatik gab, war eindeutig. Die Antwort Socinis radikal anders. Bevor wir seine Exegese im Wortlaut verfolgen, lohnt es sich, den historischen Hintergrund zu beleuchten. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 in der Kirchengeschichte gelesen wurde, welchen Beweiswert ihm patristische, mittelalterliche und reformatorische Theologen gaben und in welchem Umfeld Socini seine Gegenlesung entwickelte. In der spätantiken und mittelalterlichen Theologie fungierten Texte Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 als Bausteine für die Trinitätslehre. Kirchenväter interpretierten die gegenseitige Erkenntnis als Ausdruck einer ungeteilten göttlichen Natur. Wenn nur der Vater den Sohn kennt und nur der Sohn den Vater, so folgerte man, dann teilten beide ein gemeinsames inneres Bewusstsein, ein Hinweis auf Wesensgleichheit. Augustin von Hippo beispielsweise betonte wiederholt die innere Vereinigung der göttlichen Personen. Seine Traktate lesen wechselseitige Erkenntnis oft als Zeichen ewiger Gemeinschaft. In der Scholastik griffen Theologen die Formel auf, um das Verhältnis von Personen und Wesen theologisch zu präzisieren. Die Personen unterschieden, das Wesen identisch. Die Kategorie der Communicatio Idiomatum, das wechselseitige Zueignen göttlicher und menschlicher Eigenschaften in Christus, setzte voraus, dass göttliche Eigenschaften wie Allwissenheit den Sohn in einem gewissen Sinn zukämen. Mit der Reformation erhielten biblische Einzelformulierungen Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 neues Gewicht. Luther und Calvin lasen den Vers trinitarisch, indem sie auf die Einzigartigkeit des göttlichen Selbstwissens abstießen. Jesu Aussagen über die Offenbarung durch den Vater stützten die Vorstellung, dass die göttliche Innerlichkeit zugleich Einheit und personale Unterscheidung ausdrückt. Reformatorische Kommentatoren nutzten den Vers, um zu zeigen, dass Christus nicht nur menschlicher Mittler ist, sondern in seinem Sein und Wissen zugleich göttliche Züge trägt. Dadurch Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 in konfessionellen Auseinandersetzungen als ein Text, der nicht nur christologische, sondern auch trinitarische Weichen stellte. Parallel dazu entwickelte sich in der frühen Neuzeit ein anderes geistiges Klima, die Betonung auf Schriftkritik, die Rückkehr zum griechischen und hebräischen Urtext kombiniert mit einer wachsenden Bereitschaft, traditionelle Begriffe einer vernünftigen Prüfung zu unterziehen. Hier tritt Fausto Socini an die Front, italienischer Herkunft, später zentral in der polnischen Brüderbewegung tätig, schrieb er in einem Netzwerk von Disputationen, Briefen und Schriften gegen das, was er als dogmatische Überschreitungen erachtete. Seine Argumentation baute weniger auf metaphysischer Spekulation über Wesen als auf der Analyse von biblischen Formulierungen und ihrer logischen Konsequenzen. In Schriften wie dem Rakauer Katechismus und in seinen Abhandlungen, namentlich De Jesu Christo Servatore, sammelte er systematisch exegetische und rationale Einwände gegen die traditionellen Deutungen. Socini Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 als Schlüsselstelle. Nicht um die Göttlichkeit des Sohnes affirmativ zu beweisen, sondern um die Modalität seiner Erkenntnis und seine Funktion als Offenbarer zu klären. In seiner Argumentationsweise ziehen zwei methodische Prinzipien, erstens die Annahme, dass ein klarer, wörtlicher Textgebrauch Vorrang hat, zweitens die Forderung nach kohärenten, logischen Schlüssen, Interpretationen dürfen nicht mehr annehmen, als der Text sagt, und sie müssen mit anderen Schriftstellen harmonieren. Diese Herangehensweise brachte ihn in Konflikt mit Theologen, die theologische Schlussfolgerungen aus systematischen Begriffen zogen, die nicht explizit in der Schrift stehen. Historisch bedeutete Socinis Lesart auch politische und gesellschaftliche Folgen. Innerkirchlich provozierte sie heftige Gegenargumente von Jesuiten, Lutheranern und Reformierten. Außerhalb kirchlicher Sphären fachte sie Diskussionen über Autorität, Gewissensfreiheit und die Rolle menschlicher Vernunft in religiösen Fragen an. Die Rakauer Gemeinde, deren Katechismus seine Grundlinien aufnahm, stand im Zentrum einer Bewegung, die sowohl intellektuell scharf als sozialpolitisch oft marginalisiert war. Wichtig ist, Socinis Anliegen war nicht allein polemisch. Er bemühte sich, die Folgen seiner Auslegung zu zeigen. Wenn der Sohn die Kenntnis vom Vater nur durch Offenbarung empfängt, dann ändert das die Sicht auf Sühne, Vermittlung und die Art, wie Menschen durch Christus zur Erkenntnis gelangen. Es berührt die Frage nach der Autonomie Gottes, nach der Unmöglichkeit, dass ein geschaffenes Wesen gleiche ewige Kenntnisse wie der Schöpfer besitze und nach der Art, wie göttliche Offenbarung funktioniert. Aus dieser historischen Konstellation heraus wird deutlich, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 zu einem Prüfstein wurde. Es geht nicht nur um ein sprachliches Detail, sondern um das, was wir Gottes ein, Wissen und Offenbaren nennen. Damit ist die Bühne bereitet, die klassische, trinitarische Lesart hat eine lange Tradition von Patristik bis Reformation. Socini bringt eine scharfe, textnahe Alternative, die nicht nur die Bedeutung des Verses, sondern die ganze Struktur christologischer und trinitarischer Aussagen zu verändern verspricht. Seine Schriften und die Reaktionen darauf zeigen, dass hinter einer Wortwahl wie niemand kennt theologische Baupläne stehen, die es sich lohnen, genau aufzubrechen. Angefangen bei der Bedeutung des griechischen Verbs ginoski und der Frage, ob hier von ontologischer Identität oder von Offenbarungsprozeduren die Rede ist. Das griechische Verb ginoski, das Matthäus hier verwendet, trägt eine Nuance, die Socini in den Mittelpunkt seiner Lesart stellt. Ginoski bedeutet nicht nur ein flüchtiges Bekanntsein, sondern ein tiefes, erkenntnistheoretisches Erfassen. Doch noch wichtiger für Socini ist, worauf sich diese Erkenntnis bezieht und wie sie erworben wird. Er unterscheidet streng zwischen ontologischer Identität, das, was etwas ist, und epistemischer Relation, das, wie und wovon jemand Kenntnis hat. Für ihn, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27, die Kenntnis des Sohnes über den Vater ist nicht unabhängig, sondern sie kommt vom Vater. Und nur der Sohn kann den Vater erkennen insofern, als ihm das der Vater offenbart. Dieser Sinn unterscheidet sich fundamental von der trinitarischen Lesart, die hier ein wechselseitiges, gleiches göttliches Selbstbewusstsein der Personen sieht. Socini stützt diese Interpretation auf eine Reihe klarer Stellen, die er kumulativ liest. Er verweist Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32, von jenem Tage aber oder jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater, um zu zeigen, dass der Sohn in bestimmter Hinsicht nicht dieselbe Allwissenheit wie der Vater beansprucht. Er Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 28, der Vater ist größer als ich, als Belege dafür, dass der Evangelist Jesu Aussagen als funktionale Unterordnung schildert. Diese Texte ergänzen sich, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 betont die Quelle der Erkenntnis. Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 27 betont die Quelle der Erkenntnis. Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32. Die Begrenzung, Johannes 5 und 14, die Abhängigkeit des Handelns und der Offenbarung vom Vater. Sozzini führt eine enge Verbindung Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3 an. Jesus nennt den Vater den allein wahren Gott, eine Formulierung, die Sozzini als klare Aussage der Einzigkeit Gottes und damit als Gegensatz zur Vorstellung interpretiert, der Sohn sei in demselben ontologischen Sinn Gott wie der Vater. Er verweist zudem auf 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5. Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und Menschen, den Menschen Christus Jesus, und auf 1. Korintherbrief Kapitel 8 Vers 6. Für uns aber gibt es doch nur einen Gott, den Vater und einen Herrn Jesus Christus. Um zu zeigen, dass das Neue Testament eine funktionale Differenz zwischen Vater und Sohn behält, der Vater als höchste göttliche Quelle, der Sohn als Mittler und Repräsentant, dessen Erkenntnis vom Vater herfließt. Weitreichend ist Sozzinis Verwendung alt- und neutestamentlicher Monotheismusstellen. Deuteronomium 6,4 Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Jesaja Kapitel 44 Vers 6 werden genutzt, um ein starkes Bewusstsein für den unteilbaren Gott des AT zu formulieren. Für Sozzini setzt das monotheistische Bekenntnis voraus, dass nur der eine, ungeschaffene Gott das absolute, unbedingte Wissen aus sich selbst hat. Wenn der Sohn dieses Wissen nur kennt, so muss seine Kenntnis derivativ sein, sie kommt nicht aus eigener ewiger Substanz. Damit trennt er strikt die Ebene der Personendifferenz von jener des göttlichen Wesens, ohne sofort metaphysische Hypothesen über Wesen zu konstruieren. Eine weitere Gruppe von Texten, die Sozzini einbezieht, betrifft die missionale und offenbarende Rolle des Sohnes. Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 38: Denn ich bin vom Himmel nicht gekommen, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 28: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr merken, dass ich nichts von mir aus tue, illustrieren für ihn, dass Jesus als Gesandter wirkt. Diese Sendung impliziert Abhängigkeit in der Erkenntnis, der Sohn offenbart, was der Vater ihm mitgeteilt hat. Die Sprache von Offenbaren, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27, und wem der Sohn es offenbaren wird, bestätigt gerade diese Dynamik. Offenbarung läuft vom Vater über den Sohn zu den Menschen und nicht als Beleg einer innergöttlichen Identität. Sozzini ergänzt seine Exegese durch einen semantischen Blick auf Begriffe wie Wort, Logos, in Johannes 1. Den berüchtigten Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, liest er nicht als automatische Identifikation der Person des Sohnes mit dem ungeschaffenen Wesen Gottes, sondern als Hinweis auf die Funktion des Wortes, das, was göttlich wirkt und offenbart. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 sagt: Und das Wort wurde Fleisch. So bedeutet das nach Sozzini, dass die göttliche Offenbarungsfunktion in Jesus Mensch wurde, nicht notwendigerweise, dass die menschliche Person dieselbe ontologische Substanz wie der Vater besitzt. Gleiches gilt Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Sozzini interpretiert Fülle eher als Ausdruck der vortrefflichen göttlichen Wirkung in Christus als strengen Beweis für geteilte Gottheit im ontologischen Sinn. Seine methodische Maxime lautet: Bewerten, was der Text ausdrücklich sagt, und vermeiden, übernatürliche Schlüsse zu ziehen, die auf metaphysische Kategorien beruhen, die die Schrift selbst nicht liefert. So ordnet er Texte logisch. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 sagt: Niemand kennt den Sohn außer dem Vater. Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32 zusätzlich einschränkt: Dann spricht die Mehrheit der biblischen Belege für eine epistemische Hierarchie. Das schließt nach Sozzini nicht aus, dass Christus auf besondere Weise göttlich wirkte, jedoch unterscheiden sich Wirken und Wesen. Diese Unterscheidung prägt seine Christologie: Christus als vom Vater gesandter Mittler, von dem Menschen Erkenntnis empfangen, nicht aber als identisch im Ursprung mit dem Vater. Zu den historischen Hauptfiguren, die diese Position mittrugen oder verteidigten, zählen neben Sozzini selbst die polnischen Brüder, die den Rakauer Katechismus als systematische Darstellung ihrer Lehre verbreiteten. Theologen wie Jan Krellius, Johannes Krell und später Andrzej Wiscowaty organisierten die theologische Reflexion um diese Kernthesen. Auf oppositioneller Seite argumentierten Reformierte wie Johann Gerhard und die Jesuiten umfassend gegen eine solche epistemische Lesart, indem sie auf Stellen Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ausdruck seines Wesens, verwiesen. Diese Gegentexte wurden von Sozzini nicht ignoriert, er las sie anders, indem er Abglanz und Ausdruck als Metaphern für die offenbarende Beziehung deutete, nicht als rationale Beweise für ontologische Identität. Das theologische Entwicklungsmuster ist deutlich. Zu Beginn stand eine intensive exegetische Debatte über die Bedeutung einzelner Passagen. Daraus formte sich eine kohärente sozinianische Christologie, die sowohl biblische Monotheismus-Traditionen ernst nahm, als auch die Rolle Christi als Mittler betonte. Schließlich kristallisierte sich eine Haltung heraus, die auf Offenbarung und Vernunft gleichermaßen setzte. Diese Haltung wirkt in Sozzinis Schriften konsistent. Er akzeptiert, dass Christus göttliche Autorität besitzt, aber er widersetzt sich der Schlussfolgerung, dass dies dieselbe Art göttlicher Seinhaftigkeit voraussetzt, die nur dem Vater zukommt. Die Reaktionen auf diese Interpretation waren heftig und vielgestaltig. Anders als bei rein akademischen Debatten standen hier existenzielle Fragen auf dem Spiel. Wie soll Gemeindeverehrung aussehen, wenn Christus nicht ontologisch gleich dem Vater ist? Wie ändert sich das Verständnis von Sühne, Mittlerschaft und Gebet? Gegner warfen Sozzini vor, Christus zu entgöttlichen und damit die Grundlage der Erlösung zu unterminieren. Sie beriefen sich Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9, aber auch auf Trinitätsformulierungen der Kirchenväter und Konzilien, um die historische Kontinuität der orthodoxen Position zu betonen. Tatsächlich reagierten Jesuiten, lutherische und reformierte Theologen mit einer Vielfalt rhetorischer und akademischer Mittel, polemische Schriften, theologische Abhandlungen, öffentliche Disputationen und schließlich politische Maßnahmen. In Polen-Litauen, wo die polnischen Brüder ihr Zentrum hatten, führte dies zu zunehmendem Druck seitens Gegenreformation und orthodoxer Kirchen. Der Rakauer Katechismus wurde zur Zielscheibe, denn er fasste sozinianische Lehren prägnant zusammen und diente als Lehrmeister für Gemeinden. Die polemischen Antworten zielten oft auf drei Schwachstellen: die angebliche Unglaubwürdigkeit der Schriftinterpretation, die Gefährdung der christlichen Frömmigkeit und die politische Ordnung, weil religiöse Einheit als gesellschaftliche Stabilität galt. Sozzini und seine Anhänger verteidigten sich mit schriftgelehrten Mitteln. Sie stellten die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Tradition in den Raum: Soll die Lesart einer langen Kirchengeschichte Vorrang vor einer differenzierten, textnahen Auslegung der Heiligen Schrift haben? Sozzini plädierte für Letzteres. Er zeigte, dass viele der Beweisstellen, die seine Gegner anführten, etwa Jesus' Worte, die auf göttliche Autorität hinweisen, auch anders erklärt werden können, wenn man den Kontext beachtet. Gegen John 1,1 hielt er, das Wort, die Offenbarungsfunktion bezeichne, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, dass metaphorische Sprache nicht notwendigerweise ontologische Schlüsse begründe. Und gegen die Anrufung patristischer Zeugnisse argumentierte er, dass die Väter nicht unfehlbar seien und dass ihre Aussagen kritisch an der Schrift gemessen werden müssten. Die Kontroverse nährte darüber hinaus ein größeres intellektuelles Klima. Aufklärerische Denker schätzten die sozinianische Betonung der Vernunft und die Ablehnung metaphysischer Hypothesen, die über die Schrift hinausgingen. Gleichzeitig waren die sozialen Folgen für Sozzinis Gemeinde gravierend, Ausgrenzung, Zensur und die Schließung von Bildungsstätten folgten in manchen Regionen. Auf theologischer Ebene blieb die Debatte nachhaltig. Die Unterscheidung zwischen epistemischer und ontologischer Sprache in Bezug auf Gott und Sohn beeinflusste spätere Diskussionen über Christologie, über das Verhältnis von Offenbarung und Vernunft und über die Grenzen dogmatischer Folgerungen aus Einzeltexten. Am persönlich-theologischen Ende stand für Sozzini ein anderes Christentum. Ein Christus, der nicht als metaphysischer Doppelgänger des Vaters verstanden werden muss, um wirksam zu sein, sondern als wahrer Mittler, dessen Autorität und Erkenntnis vom Vater entstammt. Diese Position erklärt, weshalb Sozzini zugleich die Lehre von der stellvertretenden Strafsühne ablehnte und eine auf moralischer und stellvertretender Wirkung beruhende Theologie bevorzugte. Die Reaktionen zeigten, dass solche Reformen nicht nur Gedankenexperimente bleiben. Sie treffen theologische Identitäten und liturgische Gewohnheiten und stellten die Kirche vor die Frage, wie sie biblische Texte verständlich und kohärent miteinander verbinden will. Die sozinianische Lesart, Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27, wirkte weit über theologische Fußnoten hinaus. In den Gemeinden der polnischen Brüder prägte sie eine ganze Sichtweise auf Offenbarung, Autorität und die Rolle Jesu. Wenn der Sohn die Erkenntnis vom Vater bezieht, dann rückt die historische Sendung Jesu in den Mittelpunkt, nicht ein metaphysisches Selbstverhältnis zweier gleicher göttlicher Substanzen. Das hatte konkrete Folgen für Lehre und Frömmigkeit. Liturgisch und dogmatisch sank die Neigung, Christus als ontologisch identisch mit dem Vater darzustellen. Stattdessen betonte man seine Sendung, seine Treue zum Vater und seine Mittlerschaft, die auf geoffenbarter Wahrheit beruhte. Das veränderte auch die Sprache über Erlösung. Wenn Christus nicht als identischer Träger derselben ewigen Kenntnisse gedacht wird, dann ergeben sich andere Vorstellungen davon, wie seine stellvertretende Wirklichkeit zu deuten ist, eher moralisch repräsentativ als metaphysisch sühnerisch. Die Schriften Socinis, besonders die Argumentationen in De Jesu Christo Servatore und seine Beiträge zum Rakauer Katechismus, etablierten einen exegetischen Minimalismus, nur das lesen, was der Text sagt, keine metaphysische Hinzufügung. Diese Methode inspirierte Nachfolger wie Jan Crellius und Andrei Vyssovati, die in theologischen Traktaten und in der Herausgabe socinianischer Werke die Argumentationslinien systematisierten. Werke wurden gesammelt und in lateinischer Sprache verbreitet, etwa in den späteren Sammlungen, die heute als Bibliotheca Fratrum Polonorum bekannt sind. So gelangten socinianische Texte in die Hände von Theologen und Intellektuellen außerhalb Polens. Die Ideen verbreiteten sich über Druckschriften, Flugblätter und persönliche Kontakte. Politisch und gesellschaftlich blieben die Konsequenzen nicht ohne Spannung. Die polnische Rakau-Gemeinde war ein intellektuelles Zentrum, ausgestattet mit Druckerei und Akademie, die theologische Diskussionen förderte. Doch die theologische Provokation stieß auf zunehmenden Widerstand in einer Zeit, in der konfessionelle Identität auch politische Stabilität bedeutete. In den 1630er Jahren erlebte die Gemeinschaft Druck, die Schließung akademischer Einrichtungen und zunehmende Zensur. Später kam es zur Ausweisung der polnischen Brüder aus dem Land durch politische Maßnahmen desselben. Die Bewegung zerstreute sich, ihre Druckerpressen und bibliografischen Zeugnisse wanderten in westeuropäische Zentren. Diese Zerschlagung minderte nicht die theologische Wirkung, im Gegenteil. Die Exilgemeinden sorgten dafür, dass socinianische Schriften und Argumente in England, den Niederlanden und im Heiligen Römischen Reich rezipiert wurden. In England und den Niederlanden fanden socinianische Gedanken fruchtbaren Boden. Englische Unitarier wie John Biddle griffen auf socinianische Argumente zurück. Socinianische Skepsis gegenüber metaphysischen Ableitungen aus Einzeltexten passte gut zur englischen Vorliebe für bibeltreue Argumentation und vernünftige Religionskritik. In intellektuellen Kreisen der frühen Aufklärung trafen socinianische Akzente, Betonung von Vernunft, Kritik an traditionellen Autoritäten, Forderung nach religiöser Toleranz auf ähnliche Tendenzen. Manche Aufklärer schätzten die socinianische Distanz zu metaphysischen Spekulationen, weil sie eine sauberere Grundlage für ethische Religion zu bieten schien, frei von transzendentalen Hypothesen, die sich nicht unmittelbar aus der Schrift ergaben. Gleichzeitig rief die socinianische Sicht trinitarische Gegenschärfungen hervor. Orthodoxe Theologie reagierte nicht nur polemisch, sondern verlagerte viele Argumente ins Präzisere. Patristische Zeugnisse wurden systematisch gesammelt, sprachliche Nuancen in griechischen Termini analysiert und philosophische Kategorien genutzt, um die Kohärenz der Dreifaltigkeitslehre zu verteidigen. Die Debatten zwangen beide Seiten zu methodischer Klarheit. Die Orthodoxie musste zeigen, dass ihre Lesart nicht bloß traditionalistisch, sondern exegetisch fundiert war. Die Socinianer mussten beweisen, dass alternative Lesarten innerlich konsistent und schriftgemäß blieben. Auf lange Sicht hinterließ die socinianische Auslegung eine doppelte Spur. Erstens veränderte sie die Diskussion über das Verhältnis von Offenbarung und Erkenntnis Gottes. Die Frage, in welchem Sinn eine göttliche Person kennt, wurde zu einem dauerhaft diskutierten Thema in Christologie und Erkenntnistheologie. Early modern philosophers und Theologen nahmen Socinis Betonung epistemischer Relationen auf und verwendeten sie, um Begriffe wie göttliche Vorsehung, Mittlerschaft und die Grenzen geschaffenen Wissens zu präzisieren. Zweitens trug die socinianische Praxis der textkritischen Zurückhaltung zur Kulturgeschichte der Bibelauslegung bei. Die Forderung, die Schrift als ausreichend und die Vernunft als Kompass zu behandeln, beeinflusste später liberal-theologische Strömungen und Denker, die Religion als ethische und vernunftgemäße Lebensform verstanden. Nicht zuletzt bleibt die sozinianische Lesart Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27 ein Beispiel für die Macht einer einzelnen Verszeile, die auf unterschiedliche hermeneutische Grundsätze stößt. Wird hier primär ontologische Identität bezeugt oder epistemische Abhängigkeit? Die Frage ist kein rein historisches Kuriosum. Sie berührt unsere heutige Art, göttliches Reden, Offenbarung und die Rolle Jesu zu denken. Sozinis Vorgehen zeigt eine theologische Option auf, die weder die Gottheit Jesu einfach leugnet, noch die Schrift ins Beliebige entrückt, sondern auf eine kohärente, textgeleitete Christologie pocht, eine Option, deren Nachwirkungen bis in moderne theologische Debatten über Wissen, Autorität und die Sprache von Gott nachhallen. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch!